dass man also Mobilitätsformen in Kauf nimmt, die vielleicht nicht ganz so bequem sind, wie vor der Türe einzusteigen und am Ziel auszusteigen.
Mit jeder Zeile Code natürlich und mit jeder technischen Weiterentwicklung steigt auch die Gefahr oder die Angriffsfläche.
Das sind keine Startups, welche hier das Automobil der Zukunft bestimmen werden.
Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Technologie-Podcasts Widersprechen. Mein Name ist Christoph Sammer.
Und mein Name ist Markus Simme.
Und ja, wir kommen heute gleich direkt in Bewegung, was unseren zweiten Podcast angeht. Und das ist auch schon das Schlüsselwort, denn wir werden heute über das Thema Mobilität sprechen. Kaum ein Thema bewegt die Menschen im wahrsten Sinne des Wortspiels so sehr wie diese Mobilität. Und da habe ich dir, Markus, gleich eine interessante Anekdote mitgebracht, beziehungsweise ein Zahlenspiel. Und zwar laut Statistik Austria, und das ist relativ neues Zahlenmaterial, das ich da organisiert habe, haben wir in Österreich satte 7,3 Millionen Fahrzeuge, also LKWs und, alles zusammengerechnet. Ein Großteil davon, nämlich 5,5 Millionen, sind tatsächlich PKWs. Österreich hat bekanntlich knapp 9 Millionen Einwohner. Markus, wie ordnest du das ein? Braucht Österreich einen derart großen Fuhrpark?
Ja, zumindest in die Zukunft geblickt, braucht sicher nicht jeder zweite Einwohner ein eigenes Auto und das werden wir uns auch nicht leisten können. Wir stehen schon heute den Großteil unserer Zeit, den wir verbringen, zum in die Arbeit kommen, in Staus. Ein Drittel unserer Städte besteht aus Straßen und Parkplätzen und nicht zuletzt dem Klimawandel entgegengeblickt, können wir uns diese Anzahl an Fahrzeugen zumindest mit Verbrennungsmotoren wahrscheinlich nicht mehr leisten.
Ganz spannend, auch ergänzend zu dem, was du gerade gesagt hast, Markus, ist, dass man in Österreich seit 2019 fast ein Drittel weniger neue PKWs verkauft hat. Trotzdem wächst der Fahrzeugbestand. Ja, das klingt auf den ersten Blick paradox, liegt aber daran, dass immer mehr alte Autos im Umlauf sind und mit im Hinblick auf das, was du gesagt hast, nämlich Umwelt und Klima, stellt sich schon die Frage, müssen neue Autos günstiger werden?
Stimmt sicher, dass für viele ein neues Auto nur im Theoretischen in Frage kommt. Es ist ja nicht nur der reine Kauf, der Preis des Autos, sondern auch die Erhaltung eines Autos. Und viele setzen jetzt schon darauf, in Zukunft kein eigenes Auto mehr zu besitzen, sondern das vielleicht sich mit anderen zu teilen, Sprichwort Shared Mobility.
Shared Mobility und? Wie schaut das bei dir aus? Betreibst du Shared Mobility?
Momentan noch nicht, aber das wäre mir selber natürlich auch ein großes Anliegen.
Sie merken schon, liebe Hörerinnen und Hörer, wir verschreiben uns dort und da auch der Zukunft und ja, in der Gegenwart ist dieses Konzept halt bei der breiten Bevölkerung, wie es scheint, noch nicht angekommen. Aber ein Konzept, das angekommen ist, ist das der SUVs. Wir haben seit 2005 43% mehr SUVs in Österreich. Markus, Umweltsünde oder nachvollziehbar für dich?
Beides leider. Schon vor der Einführung oder vor der Elektrifizierung der Autos hat schon diesen Trend in Richtung SUV gegeben. Die Elektrifizierung des Autos hat das natürlich noch weiter getrieben, rein aus einer technischen Notwendigkeit heraus, dass man die großen, schweren Batterien irgendwo unterbringen muss. Und das tut man eben leichter in einem SUV. Da fällt dann vielleicht auch ein bisschen das schlechte Gewissen weg. Aber auch das wird sich in Zukunft verändern.
Ja, wir sind mittlerweile zu viert in unserer Runde. Wie angekündigt, lieber Markus, haben sich jetzt zwei hochkarätige Meinungsbildner aus der österreichischen Wirtschaft zu uns gesellt. Zu meiner Rechten Martin Mössler, ist der Geschäftsführer des Science Park Graz, und zu unserer Linken Gerhard Greiner, Geschäftsführer des Alplab. Bevor wir jetzt gleich in die Detailfragen gehen, wir haben ja schon einiges heute diskutiert. Gerhard, da würde uns natürlich schon noch die Frage interessieren, wer oder was ist das Alplab? Kannst du das einmal kurz umreißen? Was beschäftigt euch tagtäglich?
Ja, uns beschäftigt die Zukunft der Mobilität, gegründet 2017 mit der Idee, dass es irgendwann einmal autonom fahrende Fahrzeuge gibt, die auch getestet werden müssen, sind wir also dann mit Unterstützung des Klimaschutzministeriums und der FFG gegründet worden, mit sehr interessanten Gesellschaften, das ist die AVL und Magna Steyr hier aus Graz, aber dann auch aus dem wissenschaftlichen Bereich TU Graz, Virtual Vehicle und Your Name Research. Das heißt, die Aufgabe war, sich Methoden zu überlegen, wie man automatisiert autonome Fahrzeuge testen kann. Und das war die Aufgabe. Wir haben uns jetzt weiterentwickelt, dass es nicht mehr darum geht, Autos zu testen, sondern das Gesamtkonzept von Mobilität zu betrachten. Wie kann automatisierte, klimaneutrale Mobilität in der Zukunft aussehen?
Du hast angesprochen, 2017 gegründet, irgendwo laut Kriterium daher noch Startup, auf der anderen Seite Gesellschafter, die ja einen Fixplatz am Mobilitätsmarkt in Österreich haben. Wie viel Startup-Spirit steckt im Alpleb?
Ja, noch sehr viel, weil wir ein kleines Team sind mit 10 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und wir also schon unabhängig von unseren Gesellschaften agieren können, wo wir also versuchen, am Markt neue Nischen zu finden. So sind wir jetzt das erste und einzige österreichische Euro-NCAP-Labor, also jenes Labor, das neue Fahrzeuge bewertet und diese berühmte 5-Sterne-Bewertung abgibt. Und wir konzentrieren uns da auf nicht Crashtests, das ja die eine Komponente von Euro-NCAP ist, sondern wir konzentrieren uns darauf, wie Assistenzsysteme sicher funktionieren, dass Unfälle verhindert werden. Und da gibt es ein Prozedere und ja, das haben wir gemacht.
Einer, dessen DNA zu 100% Startup-DNA ist, ist der Martin Mössler. Martin, wer den Science Park nicht kennt, wie würdest du den beschreiben?
Herzlichen Dank für die Einladung. Science Park Graz ist der größte Startup-Inkubator, Hochtechnologie-Inkubator Österreichs, spezialisiert auf Deep Tech, High Tech und Raumfahrttechnologien. Wir entwickeln aktuell etwas über 70 Firmen, die hoffentlich alle Teile jener Problemstellungen, die uns aktuell Zukunftssorgen machen, lösen. Ich bin überzeugt davon, dass ein Großteil, nicht alles, aber ein Großteil der Probleme, die wir momentan bearbeiten und die uns Sorgen bereiten, technisch zu lösen sind. Nicht alle, aber ein überwiegend großer Teil. Und ja, wir leisten hier in der Steiermark mit dem größten Inkubator, der im Übrigen auch wirklich international tätig ist, einen Beitrag dazu. Und ich bin guter Dinge, dass wir das, was uns momentan ein bisschen zukunftsverdrossen sein lässt, durch sehr, sehr gute technische Lösungen kombiniert mit sozialen Adaptionen in den Griff bekommen werden.
Um den Diskurs und auch die alten Branchen, glaube ich, hast du erwähnt, aufzugreifen, möchte ich wieder ein bisschen zurückkommen zu dieser Widersprüchlichkeit zwischen etablierten Unternehmen und Startups. Wenn man sich das jetzt im Mobilitätsbereich anschaut, traditionelle Automobilhersteller im Vergleich zu Startups, wer wird aus eurer Sicht die Zukunft der Branche dominieren gehört?
Neue Startups, bei denen es um das Service der Mobilität geht, die werden einfach gewinnen. Und ich glaube, dass das Bauen einzelner Autos zwar nach wie vor ganz, ganz wichtig ist und das versuchen andere auch zu machen. Das heißt, wenn man also die europäische Automobilindustrie in der Qualität ihrer Fahrzeuge vergleicht mit anderen, dann haben sie da noch einen Vorsprung. Die Frage ist nur, wie verbindet man diesen Servicegedanken mit dem Hardware-Auto? Und ich glaube, dass hier einfach Startups, die leider zu einer geringen Anzahl hier in Europa sind, einfach erfolgreicher sein werden.
Martin, siehst du das gleich, oder?
Ja, es gibt einige Elemente. Einerseits durch den Wegfall des Differenzierungsmerkmals Motor, Verbrennungskraftmaschine, verlieren Marken an Zug und an Kraft. Mit der Elektrifizierung ist die Identifikation mit einer bestimmten Marke sozusagen aufgeweicht. Das bedeutet, Menschen, die, und das ist vor allem in der deutschen Industrie, Automobilindustrie, ein starker Faktor, die Wiederkäufer. Daimler hat die höchste Wiederkäuferrate mit über 80% global. Die gleiche Marke, dieselbe Marke kaufenden Konsumentinnen und Konsumenten nehmen ab und wechseln potenziell. Und wenn ich nicht mehr eben sozusagen dieses lebendige System Motor, und das ist doch durchaus in Ordnung, ich möchte das jetzt gar nicht kritisch sehen, dann habe ich habe ich massive Marktverwerfungen teilweise auch und sozusagen bei anderen Kunden und Kundinnen ab. Das ist ein bisschen wie eine Wählerstromanalyse, die da gemacht wird und das auch sehr, sehr schön anzusehen ist.
Martin, wenn ich dir jetzt aber auf eine ganz kurze, prägnante Form der Antwort hinbringen müsste, ja, Automobilhersteller oder Startup? Wer wird in Zukunft die Hand oben drauf haben?
Weder noch die Hand oben drauf werden die datenverarbeitenden Konzerne haben. Das ist niemals, das sind ehemalige Startups, aber diese Würfel sind schon gefallen. Das sind keine Startups, welche hier das Automobil der Zukunft bestimmen werden. Das sind Tech-Konzerne, das sind hochrechenleistungsfähige Spieler und Startups werden hier Teillösungen einbringen können, aber an und für sich sind hier die Würfel gefallen.
Ich glaube, dass das weitergeht als nur mit dem Auto, mit dem Fahrzeug selbst, sondern es ist die gesamte Mobilität, die Mobilitätskette. Das heißt, wenn man also betrachtet, wenn man zu Hause ist, arbeiten fährt, in den Urlaub fährt, dann hat man meistens drei Schritte von zu Hause zu einem Knotenpunkt, wo ich eine größere Distanz zurücklege. Und dann am Zielort muss ich also wieder entweder meinen Arbeitsplatz oder den Urlaubsort aufsuchen. Das heißt, ich habe irgendwie Last Mile, dann habe ich eine größere Entfernung zurückzulegen und dann noch einmal Last Mile, also First und Last Mile. Das heißt, das sind definitiv die Datenverarbeitungskonzerne vom Vorteil, weil sie also übergreifend über verschiedene Verkehrsmittel erkennen können, wer fährt wo, wann hin und was ist der optimale Weg. Das heißt, geht weit über das hinaus, was ein einzelner OEM oder Fahrzeughersteller machen kann.
Volle Zustimmung meinerseits.
Markus, siehst du das gleich? Ist es ein Match geworden zwischen Blechbieger und Softwareproduzenten?
Sowohl als auch oder weder noch, so wie bei vielen anderen Fragestellungen, wo man gern links oder rechts fahren möchte. Aus dem Grund, weil die Unterscheidung heute schon wahnsinnig schwer ist. Ist Tesla noch ein Startup oder schon ein etabliertes Unternehmen? Die datenverarbeitenden Unternehmen oft noch diesen Startup-Geruch mitbringen. Aber auch, und das halte ich für eine interessante Entwicklung, die sogenannten etablierten OEMs oder Autohersteller vielmals selbst ja auch in diese Richtung gehen und versuchen, eigene Startups auszugründen, weil sie den Vorteil darin erkennen. Und dort wird auch in der Zukunft wahrscheinlich der Vorteil liegen in der Synergie dieser beiden verschiedenen Ansätze.
Ich möchte kurz intervenieren, die Logik eines Industriekonzerns ist natürlich auch jene, dass die Innovationsdynamik mit der zunehmenden Größe und mit dem Wachstum abnimmt. Das ist auch durchaus in Ordnung so, weil wenn ich Prozesse in der Qualität so absichern muss, wie das ein Konzern tun muss. Und wenn ich Preis und Qualität sozusagen über alles stellen muss, dann kann ich nicht mehr in der Form innovativ arbeiten und muss ich zukaufen, um weiterhin lebendig zu bleiben. Das ist die Logik, in der ich auch mit meinem Inkubationsgeschäft eine Rolle spielen darf. Und insofern ist die Antwort auf deine Frage, Christoph, natürlich auch jene, dass wir die engere Verschränkung zwischen Industrie und Startups, um zukunftsfähig zu bleiben in Europa, brauchen und stärker treiben müssen. Deswegen ist es auch schön, Bearing Point ist ja für mich schon ein bisschen mehr Industrie als Startup, wenn ich das so sagen darf. Deswegen freue ich mich auch sehr, hier sein zu dürfen.
Und ich meine, das Thema Sicherheit ist natürlich, also ein großer Konzern hat natürlich Prozesse, um Produkte und Services sicher auf den Markt zu bringen, was man von einem Startup nicht immer erwarten kann. Also die Qualität oder die Sicherheitsanforderungen sind da sehr unterschiedlich. Und wenn man jetzt im Bereich autonome Mobilität betrachtet, dann hat man, sag einmal, drei Komponenten. Das ist die Hardware des Fahrzeugs. Ich habe dann eine Systemsoftware, die das Fahrzeug betreibt, als solche sicher betreibt, Fahrdynamik und so weiter hat. Aber dann habe ich natürlich, und da kommt dann die künstliche Intelligenz hinein, also irgendwelche Daten, damit das Fahrzeug in einer bestimmten Umgebung fahren kann. Das heißt, die drei Komponenten habe ich. Und wenn so ein Fahrzeug mit der identen Hardware und der Basissoftware in Amerika lernt zu fahren, kann es deswegen noch lang nicht in Europa fahren. Das heißt, insofern sind die Daten noch einmal wichtiger, um ein funktionierendes System sicher zu betreiben.
Gerhard, weil du die Verkehrssicherheit anspielst. Im Thema Mobilität, so sind wir jetzt mittlerweile einer Meinung alle, spielen Startups eine wesentliche Rolle. Sind Startups in Bezug auf die Verkehrssicherheit Fluch oder Segen?
Ich glaube, dass man die Freiheit geben muss, dass man, wie wir auch das Testen ermöglichen, unter Rahmenbedingungen das Testen anbieten kann. Man muss ja zwischen Experiment und Testen unterscheiden. Also es wird Startups geben, die machen Experimente, wo der Ausgang von irgendetwas einmal unklar ist. Das heißt, wenn man aber Startups hat, die dann etabliert sind, die also ihre Erzeugnisse, ihre Produkte und Services testen wollen, dann weiß man, was das Ergebnis sein soll und man kann einen Test auch abbrechen. Und das ist genau das, was man beim Testen von automatisierten autonomen Fahrzeugen macht, dass man in einem geschlossenen Bereich das einmal testet, ob Basisfunktion vorhanden ist. Aber dann muss man, und da ist voll bei dir, dann muss man den Mut haben, mit solchen Dingen auch auf den Markt zu geben. Und irgendjemand hat mal gesagt, wenn es eine neue Idee gibt, dann sagen die Amerikaner, probieren wir es. Und sie machen das einmal. Die Chinesen oder sagen wir Asiaten generell haben gesagt, kopieren wir es. Die haben es also kopiert und dann besser gemacht. Und in Europa sagen wir sehr oft, regulieren wir es.
Wenn wir jetzt vielleicht von der Sicherheit noch einen Schritt weitergehen und in Richtung Umwelt blicken, Martin, dann würde ich dich gerne fragen, weil wir schon mal ein Gespräch darüber gehabt haben und das ein besonderes Interessensgebiet von mir ist. Können Startups, jetzt wenn man denkt in Richtung Elektrosenkrechtstarter, wie glaube ich auch ihr ein Startup betreut aus dieser Kategorie, können die die Lösung sein für mögliche Umweltauswirkungen in der Zukunft?
Innerhalb der Mobilitätskette, die der Gerhard vorher erwähnt hat, ist das eine Ergänzung. Und ich möchte die Frage beantworten durch eine Referenzierung auf die Antwort von Gerhard. Ich glaube, wir sind insgesamt in Europa wirklich an einer Regulierungsgrenze angelangt, wo nicht mehr ganz klar ist, ob wir zukunftsfähig sind. Das betrifft einerseits das autonome Fahren, ganz essentiell, und das betrifft auch das autonome Fliegen. Apellion, ein Unternehmen, das von Science Park unterstützt wurde und nach wie vor wird, welches im Bereich einer senkrecht starteten, also im VTOL, Vertical Takeoff and Landing Systems, in dem Fall flächengebunden auch noch, weil es gibt sozusagen, das gibt dann Reichweite einfach ohne Flächen, so ein Hubschrauber hat nicht die Reichweite von einem Flächenflugzeug, und das zu kombinieren ist besonders herausfordernd, weil der Übergang zwischen Schweben und Fliegen so aerodynamisch sensibel ist. Das ist die Antwort ist klar, ja. Flugtaxis, um sozusagen den Sammelbegriff zu strukturieren, sind für Strecken zwischen 20 und 2 bis 300 Kilometern oder 30 bis 300, gibt es unterschiedliche Analyserahmen, sind eine gute Lösung. Und das wird auch kommen. Das wird insbesondere in urbanen und semi-urbanen Zonen kommen. Und das kann mir jene Zonen und Gegenden auch, wo ich vielleicht infrastrukturell nicht in Zuginfrastruktur investieren kann oder will, kann das eine Ergänzung und eine Qualitätserhöhung des Systems Mobilität für die Menschen erzeugen. Und was wir hier überall sehen ist, und ob uns das gefällt oder nicht, aber Mobility as a Service, wir werden uns diese Vertical Takeoff and Landing Systeme nicht mehr kaufen, wir werden sie einfach nur nutzen.
Gerhard, wir hören da von Lufttaxis, von Flugdrohnen. Wie verfolgt man aus Automobilsicht derartige Entwicklungen? Ist das etwas, wo man sagt, eine absolute Chance für die Mobilität der Zukunft? Oder ist das doch irgendwo Bedrohung?
Die Zukunft der Mobilität ist multimodal. Also man wird verschiedene Mobilitätsformen kombinieren müssen, um das Mobilitätsbedürfnis. Und wir dürfen ja nicht nur über Menschen sprechen, die von A nach B wollen, sondern wir müssen auch den immer mehr steigenden Bedarf, Güter von A nach B zu transportieren, mit berücksichtigen. Und das geht nur modal, also multimodal. Und das ist auch das, wo wir also so diese Veränderung in unseren Aufgaben gesehen haben, was zu Zeiten der Gründung noch eher, wie wird das einzelne Fahrzeug autonom fahren. Wir wissen, die gibt es heute, es gibt die Robotaxis. Und wo wir hin müssen ist, wie können wir Mobilitätsknoten schaffen, dass jemand seine individuellen Mobilitätsbedürfnisse für Güter, aber auch Personentransport erfüllen kann, um dann aber auch öffentliche Verkehrsmittel mit einzubeziehen. Da kommen wir dann in das Thema Carsharing, Ridesharing, wie ist die Zubringung zu so einem Mobilitätsknoten, was sind auch die Services in einem Mobilitätsknoten.
Die aber ohne Zweifel wieder, um den Kreis zu schließen, datengetrieben sind.
Sehr datengetrieben sind, ja.
Wir fassen vielleicht ganz kurz zusammen, diejenigen, die die Daten im Griff haben, werden die Branche im Griff haben, oder Markus?
Das stimmt mit Sicherheit. Also einer behält mit Bestimmtheit die Oberhand, und das ist der, der die Software beherrscht. In einem modernen Auto kann man sich vorstellen, laufen heute bis zu 100 Millionen Zeilen Code auf bis zu 200 Steuergeräten, also Minicomputern. Somit ist das Auto eines der komplexesten und am technisch weit entwickelsten technischen Geräte. Gerhard, trotz dieser Entwicklung und wenn man in Richtung selbstfahrende Fahrzeuge denkt, hast du Verständnis dafür, dass Menschen Bedenken oder Angst vor selbstfahrenden Fahrzeugen haben?
Ja, sehr. Sehr, weil die Nachrichten, die man bekommt, immer negative Nachrichten sind bei selbstfahrenden Autos. Da hat es jetzt wieder ein selbstfahrendes Auto gegeben, das ist noch in einen nassen Beton hineingefahren, dort stecken geblieben und jeder sagt, um Gottes Willen, das hat es natürlich nicht erkannt. Wenn man aber andere Studien betrachtet, und da gibt es gerade eine aktuelle Studie, die Swiss Re, also die Rückversicherung gemacht hat, die sich schon damit beschäftigen, wie muss ich ein Risiko eines selbstfahrenden Fahrzeugs absichern gegenüber eines vom Menschen gefahrenen. Und die haben also festgestellt, dass also selbstfahrende Robotaxis, und in Amerika laufen die schon, um 65% sicherer fahren als von Menschen gesteuerte Taxis. Nur eins wissen also gerade das, dass diese Fahrzeuge sicher gelten, liefert diese Zahlen, aber ganz einfache Aufgaben, wie kann ich eine Sperrlinie überfahren, um irgendetwas zu vermeiden, sondern auf die schwierigen Entscheidungen, wo wir künstliche Intelligenz noch brauchen. Und das, glaube ich, bleibt bei den Menschen dann hängen, um Gottes Willen. Das, was ich gewusst hätte, kann dieses autonom fahrende Fahrzeug noch nicht. Aber es fährt sicher nicht betrunken, es ist nie übermüdet. Das also, diese zwei Faktoren sind ja Hauptursache für Verkehrsunfälle.
Digitalisierung, Klima, autonome Fahrzeuge, wir haben schon eine Reihe von Themen heute abgearbeitet. Ein Thema, das wir jetzt ein bisschen außen vor lassen haben, das ist das Thema Cyber Security. Ja, wir sprechen die ganze Zeit von Daten, aber wenig über die Sicherheit dieser Daten. Markus, du bist ohne Zweifel Experte auf diesem Gebiet. Wie groß ist die Einladung an Hacker, wenn man datengetriebene Fahrzeuge in den Verkehr schickt?
Ja, mit jeder Zeile Code natürlich und mit jeder technischen Weiterentwicklung steigt auch die Gefahr oder die Angriffsfläche für potenzielle Hacker. Das betrifft jetzt nicht nur die Daten, sondern es geht los beim Ladevorgang eines Elektroautos, der manipulierbar ist, bis hin zum autonomen Fahren, bis hin zu Bezahlvorgängen oder der Kommunikation der Fahrzeuge untereinander. Und neben der ganzen Diskussion rund um autonomes Fahren oder mögliche zukünftige Features geht diese Diskussion oft leider ein bisschen unter. Das heißt, wenn wir von Sicherheit reden, dann sollten wir nicht nur über Sicherheit reden, dass man in Verbindung bringt mit Unfallvermeidung, sondern besonders auch über, wie kann man die Sicherheit steigern in Richtung Cyber Security gedacht.
Wir haben gestartet diesen Podcast mit der Frage, haben wir zu viele Autos in Österreich? Sind jetzt mittlerweile sehr viele unterschiedliche Themen abgegrast. Letzte Frage vielleicht, was braucht es, damit wir zwar diesen Wandel der Mobilität in Zukunft stemmen können, zwar vielleicht auch weniger Autos in Österreich haben werden, aber aus wirtschaftlicher Sicht zumindest ähnlich erfolgreich wie heute sind. Martin, Gerhard, wie seht ihr das?
Ich glaube, es braucht Mut zum Risiko. Ich glaube, es braucht unternehmerisches Denken bei den Konsumentinnen und Konsumenten, bei den Herstellern, aber auch bei der Politik. Ich glaube, wir müssen uns bewusst sein, dass sozusagen inkrementelle Veränderungen Zeit brauchen. Wenn wir hier eine disruptive Thematik haben sollten, und das deutet wohl einiges darauf hin, dann müssen wir sehr, sehr schnell sein. Dann brauchen wir, was die Regularien anbelangt, eine offenere und auch risikoaffinere Haltung. Ich bin grundsätzlich, was die Zukunft anbelangt, positiv, sehr sogar. Wenn sie nicht in Europa verläuft, dann woanders und wir werden uns anpassen. Das ist eine Fähigkeit, die Menschen immer schon ausgemacht hat. Wir werden uns anpassen.
Ich glaube, man muss auch beim Mindset selbst beginnen, dass also diese Bequemlichkeit, die wir am Anfang gesprochen haben, ein bisschen hintangestellt wird, dass man also Mobilitätsformen in Kauf nimmt, die vielleicht nicht ganz so bequem sind, wie vor der Türe einzusteigen und am Ziel auszusteigen, dass man aber schon gefordert ist, hier auch Rahmenbedingungen zu schaffen, dass dieser öffentliche Verkehr attraktiver wird. Und ich glaube, dass wir hier gerade in der Steiermark ideale Voraussetzungen haben, das in nächster Zeit auszuprobieren. Es wird der Choralmtunnel demnächst eröffnet. der also Graz und Klagenfurt mit 45 Minuten verbindet. Das ist etwas, das man weder mit der jetzigen Eisenbahn noch mit einem Fahrzeug schaffen kann, vielleicht mit einer fliegenden Drohne schaffen kann. Aber das sind dann neue Rahmenbedingungen, die uns es ermöglichen, Mobilität neu zu denken und zu schauen, wie können die Umlandgemeinden in diesem dann zweitgrößten Wirtschaftsraum Österreichs davon profitieren, dass es eine rasche Verbindung zwischen Graz und Klagenfurt gibt und dann Groß-St. Florian als ein so ein Knotenpunkt dann vielleicht heißt Groß-St. Florian am Wörthersee.
Mobilität neu denken und das sogar in Groß-St. Florian am Wörthersee, Markus, oder? Das werden wir uns zu Herzen nehmen, die Abschlussworte vom Gerhard Greiner. Wann wirst du die Bahnjahreskarte lösen?
Ja, das sobald der Schöckl, wo ich ja wohne, ans Eisenbahnnetz angeschlossen ist, bin ich der Erste, der die Bahnkarte löst.
Wird nur ein paar Jahre dauern, bis es dann tatsächlich soweit ist. Wir haben das Thema der Mobilität heute sehr gesamtheitlich diskutiert. Danke nochmals an unsere beiden Interviewgäste am heutigen Tag. Gerhard Greiner, Geschäftsführer des Alpleb, und Martin Mössler, Geschäftsführer des Science Park Graz. Danke euch beiden für die unterschiedlichen Einblicke, für die unterschiedlichen Wahrnehmungen, für die unterschiedlichen Widersprüche. Das war's von unserer Seite. Schönen Tag.
Bis zum nächsten Mal.